Liebe Gemeinde, liebe Freunde, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Und ich freue mich, dass ich heute zum zweiten Mal bei euch predigen darf. Ich vermute ganz stark, dass jeder von euch folgende Aussage schon mal gesagt hat oder zumindest häufig gehört hat. Und zwar: Ich will noch nicht gehen. Als Kinder und auch als etwas ältere Kinder sagt man das immer wieder. Zum Beispiel, wenn die Eltern dazu aufrufen, dass man jetzt vom Badesee losgehen soll. Oder wenn man sich vom Freund verabschieden muss, weil es Zeit wird, nach Hause zu gehen. Oder aber, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, wenn es Zeit wird, ins Bett zu gehen. Zumindest, wenn die Eltern sagen, dass es Zeit wird, ins Bett zu gehen. Und selbst wenn die Augen vom Kind schon so immer wieder zufallen, wird es manchmal trotzdem sagen: Nein, ich will noch nicht gehen, hier ist es so schön. Und diese Haltung erinnert mich an Petrus. An Petrus, als er auf dem Berg war mit Jakobus und Johannes. Und sie sahen, wie Jesus verklärt wurde, vor ihren Augen. Seine Kleider waren so hell, wie sie es noch nie gesehen hatten. Sie sahen Elia und Mose, wie sie sich mit Jesus unterhielten. Und Petrus ist so tief beeindruckt und auch erschrocken, dass er ausrief: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Hier ist für uns gut sein. Hier in diesem hellen Licht, in der Gemeinschaft untereinander, in der Freude, dass man dieses Wunder erleben darf, dass man sogar eine Stimme aus dem Himmel hören darf, die Jesus als seinen lieben Sohn bezeichnet. Ja, ich will noch nicht gehen. Hier ist es so schön. Hier ist es gut sein. Und ich kann Petrus verstehen, dass er lieber auf dem Berg bleiben möchte, wo alles so gut ist, so hell und wo er für einen Moment alle Sorgen vergessen kann und er ins Staunen gerät über die Herrlichkeit Gottes. Und doch wissen wir, wie es weitergeht. Markus 9 und dort der Vers 8, dort wird uns berichtet, Markus 9, der Vers 8. Dort wird uns berichtet, dass als sie die Stimme aus dem Himmel hörten, sie sich umblickten und niemanden mehr sahen als Jesus allein. Mose und Elia waren fort, die Stimme war weg, so standen sie da auf dem Berg. Ich war bis jetzt in Bayern erst ein einziges Mal auf einem Berg. Also ich war schon, also meiner Meinung nach war ich schon häufiger auf Bergen, aber ich vermute, dass ihr das eher so als Erhöhung oder Hügelchen bezeichnen würdet. Aber als ich auf diesen Berg dann endlich hinaufgekraxelt war, das ist ja ganz schön anstrengend, da war ich doch sehr begeistert von dieser wunderbaren Aussicht. Und ich merkte, wie ich eigentlich gar nicht mehr herunter wollte und mir am liebsten diesen Abstieg ersparen würde. Und Petrus ging es vielleicht ähnlich. Nach so einer tollen, beeindruckenden Erfahrung wäre es doch viel schöner, auf dem Berg zu bleiben. In Ruhe die Zeit miteinander mit Jesus zu genießen. Ohne viele Menschen, ohne die anderen Jünger. Das hatten sie ja auch nicht so häufig. Aber nein. Jesus ging den Berg wieder hinab. Er blieb nicht dort, wo es am schönsten war, so wie Petrus es am liebsten gemacht hätte. Nein, Jesus wählte den Abstieg, Schritt für Schritt. Vom strahlenden Licht, das sie erleben durften, geht's hinab in die dagegen so finster wirkende Alltagswelt. Schritt für Schritt. Dieses Gefühl ist uns vielleicht in Ansätzen vertraut, wenn am Montagmorgen früh der Wecker klingelt und man weiß, jetzt geht's wieder los zur Arbeit, oder das Ende eines schönen Urlaubstages oder für alle Schulkinder der letzte Tag von den Ferien. Vom Berg muss wieder hinabgestiegen werden. Auch wenn der Gedanke da ist, ich will noch nicht gehen, hier ist es so schön. Was dann aber unten angekommen auf sie wartete, das konnte gegensätzlicher gar nicht mehr sein. Lesen wir in Markus 9 und dort die Verse 14 bis 16. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und Jesus fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Waren Jesus und die Jünger eben noch auf dem Berg in diesem Licht, kommen sie nun in die menschliche Finsternis. Streit und Unfrieden, Lärm und Ärger erwarten sie hier. Und obwohl Jesus das alles wusste, als er auf dem Berg war im Licht mit Mose und Elia, in perfekter Harmonie, in Freude, entschied er sich, wieder hinabzusteigen und die Menschen nicht aufzugeben. Dort die Lichtherrlichkeit Gottes und hier unten tiefste Menschennot. Jesus wählte den Abstieg. Und Petrus und die anderen zwei Jünger folgten ihm, obwohl Petrus genau das am liebsten vermieden hätte mit seinen Hütten. Dort oben auf dem Berg in der Herrlichkeit Gottes, das war so viel schöner. Warum also heruntergehen? Aber Jesus blieb nicht dort, wo es für ihn am schönsten war. Er blieb nicht dort, wo er nichts zu befürchten hatte. Nein, er wählte den Abstieg vom Berg und befasst sich nun mit den Streitereien der Menschen, mit ihren Nöten. Und auf seine Frage nach dem Grund des Streites antworten nicht die Jünger, sondern einer aus der Menge, wie wir im Vers 17 und die folgenden nachlesen können. Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht, zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten's nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Dass Jesus den Abstieg wählte, kostete ihn alles. Er hatte erst vor kurzem seinen Jüngern angekündigt, dass er leiden und sterben wird und auferstehen, auch wenn die Jünger das nicht wahrhaben wollten. Und gerade auf dem Berg hatte er seine gewaltige Aufgabe hier auf Erden gesehen, bestätigt, dass er sein Leben geben wird für die Menschen. Und hier ist nun dieser verzweifelte Mann mit seinem Kind. Und er sieht, wie seine Jünger, seine engsten Freunde, verzweifelt und völlig hilflos sind, dass ihnen der Glauben fehlt. Wir erleben Jesus hier enttäuscht, traurig, frustriert. Er klagt, wie schon Mose und Elia, Jesaja, das vor ihm taten. Er klagt über den Unglauben der Jünger, die dem Kind nicht helfen konnten, dem Unglauben der Schriftgelehrten, die sich lieber stritten, als zu helfen. Über den Unglauben der Menge, die hilflos und schwankend dastand. Und in diesem Ausruf von Jesus können wir ein klein wenig erahnen, wie viel es ihm gekostet hat, dass er den Abstieg wählte, wie sehr er gelitten hat unter der menschlichen Not, dem Unglauben und der Härte. Vielleicht kennen einige von euch das Gemälde von Raphael, das er kurz vor seinem Tod malte, es blieb unvollendet. Es heißt Transfiguration, also auf Deutsch. Und in diesem Gemälde ist der Berg und diese Szene mit dem Knaben und mit dem Jungen und dem Vater in einem zusammengefasst. Man sieht den Berg in hellen Farben, es strahlt, und unten das Tal, die tiefste Not und Elend in dunklen Farben gehalten. Der Kontrast könnte gar nicht stärker sein. Und doch wählte Jesus, der geliebte Sohn des Vaters, genau das. Er stieg hinab in die Not, um der erbarmende Helfer im Dunkeln unseres Lebens sein zu können. Sein Abstieg ist unser Aufstieg, denn er gibt uns nicht auf. Auch hier am Fuße des Berges, inmitten der Streitereien der Menschen, des Elends, gibt Jesus nicht auf. Er gibt den Vater mit seinem Kind nicht auf. Und wenn ich Markus 9 und dort den Vers 19 lese, dann halte ich immer ganz gespannt die Luft an und wünsche mir, dass nach diesem Ausruf von Jesus, dass da noch was kommt. Dass es das nicht gewesen ist. Aber lesen wir gemeinsam Markus 9, Vers 19. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus wählte uns. Er gibt uns nicht auf. Bringt ihn her zu mir. Für diesen Satz bin ich mehr als dankbar jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese. Denn sie zeigt mir, Jesus wählte den Abstieg und gibt nicht auf, gibt uns nicht auf, trotz unseres Unglaubens, der immer wieder hervorsticht, wie bei den Jüngern, trotz unserer Streitereien, wie bei den Schriftgelehrten, trotz unserer Schwankungen und Unsicherheiten, wie bei der Menge. Er gibt uns nicht auf. Diese Einstellung von Jesus erinnert mich an die Geschichte von einem Vater, der seinen Sohn nicht aufgab. Obwohl sein Sohn eine schöne und behütete Kindheit hatte, freundete er sich mit einer Clique an, die ganz andere Sachen im Kopf hatte, als er es von zu Hause kannte. Es dauerte nicht lange, er brach die Schule ab, versank in Drogen und kam mit dem Gesetz in Konflikt. Zu seinem Vater hatte er jeglichen Kontakt abgebrochen, auch wenn dieser immer wieder versucht hatte, ihn ausfindig zu machen. Nun aber saß der Sohn im Zug, am Fenster und biss sich auf die Lippen. Er war allein im Abteil, Gott sei Dank, denn er war alles andere als ruhig. Von Zeit zu Zeit raufte er sich die Haare. Er starrte durch das Fenster an die vorüberziehende Landschaft. Er seufzte. Der Brief, den er an seinen Vater in der letzten Woche gesendet hatte, musste bei ihm angekommen sein. Das hatte er mehrfach nachgedacht, nachgeschaut. Und wieder überlegte er, ob das so eine gute Idee gewesen war mit dem Brief, wieder Kontakt aufzunehmen nach all dem, was vorgefallen war. Würde sein Vater ihn sehen wollen? Er wusste, wie stark er seinen Vater verletzt hatte und wie viel er falsch gemacht hatte. Sein Blick verfing sich wieder in der Landschaft. Er wurde unruhig, denn langsam kam ihm die Gegend hier immer bekannter vor. Bald würde der Zug an seinem Elternhaus vorbeifahren. Und dann würde sich alles entscheiden. Er biss sich so stark auf die Lippen, dass sie anfingen zu bluten. Er hielt die Spannung kaum noch aus. Um seinem Vater jegliche Peinlichkeit zu ersparen, hatte er ihm in dem Brief geschrieben, dass, wenn dieser ihn nicht sehen wollte, er gar nichts tun braucht. Er würde mit dem Zug an seinem Elternhaus vorbeifahren und nie wieder zurückkehren. Wenn sein Vater ihn aber doch noch nicht ganz aufgegeben hat, wenn er noch eine kleine Chance bei ihm hätte und sei es nur für ein ganz, ganz kurzes Wiedersehen, dann sollte der Vater ein kleines Tuch in den Baum hängen, wo er früher immer herumgeklettert war, in dem Eichenbaum. Dann, wenn er dieses Tuch sieht, würde er am nächsten Bahnhof aussteigen und zu ihm kommen. Aber nur, wenn in diesem Baum ein Tuch hängt, sonst nicht. Noch konnte er den Baum nicht sehen vom Zug aus. Seine Hände verkrampften sich und Schweiß lief ihnen über den Rücken. Und innerlich machte er sich schon bereit für die kommende Ablehnung. Der Zug fuhr um die Kurve und verringerte sein Tempo. Der alte Eichenbaum, auf dem er früher herumgeklettert war, kam in dem Blickfeld von dem Mann im Zug. Und als er den Baum sah, traten Tränen in die Augen von ihm. Und als der Zug vorüberfuhr, versuchte er, solange es ging, diesen Baum anzuschauen. Und dann senkte er den Blick, weil er nicht glauben konnte, was er gesehen hatte. Er hatte seinen Vater gebeten, ein einzelnes, kleines Tuch in den Baum zu hängen, wenn er noch eine Chance hätte. Aber da hing kein einzelnes Tuch. Nein, stattdessen war der Baum über und über mit Tüchern behangen, in den unterschiedlichsten Farben. Sie flatterten im Wind wie bunte Vögel, hunderte Bänder, unübersehbar. Und die Botschaft war eindeutig. Du hast nicht nur eine Chance, du hast hunderte, denn ich gebe dich nicht auf. So wie dieser Vater, so gibt auch Jesus uns nicht auf. Und deshalb spricht er zu diesem Menschen, dass der Junge mit dem sprachlosen Geist zu ihm kommen darf. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann merken wir, dass es Jesus nicht nur um den Jungen ging, sondern auch um den Vater. Lesen wir Markus 9, die Verse 20 bis 22. Und sie brachten ihn zu Jesus. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Dieser kurze Dialog überrascht mich jedes Mal aufs Neue. War es für Jesus wichtig, zu wissen, wie lange der Junge krank war? Brauchte er das, um ihn heilen zu können? Hat es dem Jungen in seiner Situation irgendwie weitergebracht? Die anderen Heilungswunder von Jesus zeigen uns, dass er diese Information nicht gebraucht hätte. Jesus stellt diese Frage ausschließlich für den Vater, weil der Vater sie brauchte, weil der Vater jemanden benötigte, der einfach mal zuhörte, der einfach mal zuhörte und jemanden hatte, dem er sein Leid klagen konnte. Und Jesus gibt diesen Rahmen. Jesus ist hier der Seelsorger, der, der nicht reden muss, der zuhören kann, der, der Zeit hat, wenn er gebraucht wird. Und der Vater nutzt diese Gelegenheit und antwortet nicht nur auf die Frage von Jesus nach dem wie lange, sondern geht darüber hinaus und erzählt, was er erlebt hat mit dieser Krankheit, mit seinem Sohn. Und ich denke, hier können wir uns an Jesus ein Beispiel nehmen. Forscher, die eine Gruppe von 400 Studenten in Mexiko und den USA untersucht hatten, stellten fest, dass wir durchschnittlich knapp 16.000 Worte reden pro Tag. Und übrigens, das fand ich noch ein ganz interessantes Detail, der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist gar nicht so riesig, wie das immer behauptet wird. Zumindest in dieser Studie. Frauen reden nur 500 Wörter mehr am Tag. Und 500 Wörter sind ziemlich schnell gefüllt, denn allein meine Predigt hat knapp 3000. Also, das geht schnell. Aber gerade daher denke ich, dass wir die Chance haben, bewusst zuzuhören, dass wir auch mal ein paar Worte weniger sagen können und stattdessen ein offenes Ohr haben für unseren Nächsten, dass wir uns Zeit nehmen und nachfragen, wie es dem anderen geht. So wie Jesus es tat für diesen Vater. Und der Vater fasst neuen Mut und Vertrauen durch Jesus, offenes Zuhören. Die Jünger hatten es nicht geschafft, seinen Sohn zu heilen. Und das hat ihn enttäuscht. Es ist ja nachvollziehbar. Es hat ihn frustriert. Und dennoch wendet er sich noch einmal an Jesus. Ich lese ab Vers 22. Da sagt er zu Jesus: Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für eine bewegende Szene. Da ist der völlig verzweifelte Vater, der an Jesus und an Jesus können zweifelt. Und trotzdem hat er noch einen Funken Hoffnung, weil er sich an ihn wendet. Und Jesus nimmt diese Frage, diese zweifelnde Frage nach seinem Können und wandelt sie positiv um und fragt den Vater nach seinem Vertrauen zu ihm. Jesus ist es hier, der versucht, in dem Vater Glauben zu wecken, Vertrauen zu wecken. Es geht Jesus hier nicht um den Glauben des Kindes, sondern um den Glauben des Bittenden. Denn dieser Glaube trägt den Kranken mit. Und der Schrei des Vaters zeigt, dass er bei sich sieht, wie er selbst zwischen Unglauben und Glauben, zwischen Zweifeln und Vertrauen hin und her gerissen ist. Wie schwer es ihm fällt, Vertrauen zu haben in Jesus. Und er merkt, dass ihm selber geholfen werden muss. Dass er selber angewiesen ist auf das Erbarmen von Jesus. Und er merkt, dass seine einzige Hoffnung darin besteht, von diesem Jesus hin zum Glauben geführt zu werden. Auch wir kennen diesen Zustand zwischen Glauben und Unglauben, Vertrauen und Zweifeln. Und manchmal formulieren wir fragende, zweifelnde Sätze an Gott. Wenn du kannst, dann. Und so gilt dieser Aufruf zum Vertrauen, den Jesus hier an den Vater stellt, auch uns in gleicher Maßen. Genauso wie der Vater erfuhr, dass Jesus ihm half, können auch wir das erfahren, denn für Jesus sind alle Dinge möglich. Und damit endet auch diese Geschichte im Markus-Evangelium. Damit, dass Jesus stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Ich lese ab Markus 9, ab dem Vers 25. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du Sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot. sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Jesus hat die Macht, diesen Jungen gesund zu machen. Er hat die Macht, Glauben zu wecken in dem Vater und auch in uns. Und in dieser Geschichte können wir viel über Jesus lernen. Zunächst einmal bleibt er nicht auf dem Berg der Verklärung, sondern er wählte den Abstieg, weil er uns liebt. Und trotz aller menschlicher Finsternis gibt er uns nicht auf. Der kranke Sohn durfte zu ihm gebracht werden und auch wir dürfen zu ihm kommen, denn er gibt uns nicht auf. Und dann erleben wir in der Geschichte Jesus als Seelsorger, der dem Vater zuhört, ein offenes Ohr für ihn hat. Und schließlich ist Jesus der Glauben weckt beim Vater. Er ist vertrauenswürdig und hilft gerne. Und dieser Jesus sagt auch zu uns heute, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unser großer Gott bist. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass du uns nachgehst, dass du uns liebst. Danke, dass du uns zuhörst und uns begleitest. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt hier an diesem Sabbat zusammen sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch in der neuen Woche ein offenes Ohr zu haben für unseren Nächsten, einen Blick zu haben, wo wir gebraucht werden. Vater, danke für deine Gegenwart. In deinem Namen, Amen. Thank you.